Hyperpolitik. Ein Jacobin Podcast.
Das Zentrum, das politische Zentrum wird dement. Es schläft ein, es kann nichts mehr sagen und versagt bei einem TV-Duell. Ich spreche von Joe Biden, zufällig der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Und nicht nur Joe Biden hat sich vielleicht verzockt oder das politische Zentrum in den USA, sondern auch in Frankreich. Darum geht es heute in einer neuen Folge von Hyperpolitik. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Mein Name ist Ines Schwertner und ich spreche jede Woche hier bei Jacobin bei Hyperpolitik über hochpolitisierte Zeiten ohne politische Folgen. Und eben das liberale Zentrum hat in der letzten Woche einfach eine Show hingelegt, die lässt sich nur ganz, ganz schwer toppen. Aber wo wir gerade bei Show sind, alle paar Wochen bespreche ich ja auch in der Kategorie Hypermedial, was ich gerade so gucke. Und man könnte jetzt sagen, Ines, du versuchst ja einfach schon wieder das, was du privat konsumierst auf Netflix hier als Hyperpolitik zu verkaufen. Ja, 80% der Zeit ist das so. Aber ein Quäntchen Wahrheit steckt auch da drin. Und zwar habe ich in den letzten Tagen jeden Abend eine Folge Kaulitz und Kaulitz geguckt und muss gestehen, ich habe einfach offensichtlich die letzten 10 Jahre unter einem Stein gelebt, denn ich habe die Transformation der Kaulitz-Brüder einfach verpasst. Mir war nicht klar geworden, dass sie zu Superstars geworden sind. Ich habe das erst in der McDonald's-Werbung gesehen, also wie so ein irgendwann im Wahlkampf auf der Osttour dachte ich, warum sind diese beiden plötzlich Stars? Warum haben der eine jetzt blonde Haare, der andere dunkle Haare? Warum ist der mit Heidi Klum zusammen? Welcher von beiden ist mit Heidi Klum zusammen? Ich habe wirklich den Faden komplett verloren und habe nichts mehr mitbekommen. Aber offensichtlich gibt es ein Millionenpublikum, das den Podcast hört von den beiden, dass sie diese Netflix-Serie haben, auch andere Serien, dass sie offenbar immer noch auf Tour gehen. Wer kennt überhaupt noch die Musik von Tokyo Hotel? Aber es existiert, es ist ein Massenphänomen und insofern natürlich interessant anzuschauen. Und ich war schockiert. Ich war wirklich gleich in den ersten 5 Minuten total hooked von dieser Doku. Sie ist auf Platz 1 der Netflix-Charts. Das heißt, wieder Millionen Leute und ich teilen den gleichen Geschmack. Das ist nämlich extrem belanglos ist, diese Doku-Serie. Sie spielt in Los Angeles, in Berlin, München, auf den Wiesen. Man sieht eigentlich nur Bill und Tom in Hotels sitzen oder in ihrer Penthouse-Villa. Und man denkt sich, was zur Hölle? Es interessiert, also sie machen einfach ganz normale Dinge, Führerscheinprüfung, räumen ihre Garage aus. Komplett belangloser Scheiß. Aber es ist extrem sympathisch. Also man kommt nicht umhin zu denken, mein Gott, wie nett sind eigentlich diese beiden Brüder. Die hatten es auch so schwer bei Tokyo Hotel und die kommen aus Magdeburg und haben sich hochgearbeitet und haben ihren Dialekt abgelegt und jetzt können sie perfekt Englisch und sind total witzig, insbesondere Bill, also das war der bei Tokyo Hotel mit den schwarzen großen Haaren, diese androgyne Anime-Figur. Ist zu einer, wie soll ich sagen, ich kann, also schwer zu beschreiben, ich würde jetzt, queere Ikone ist jetzt wirklich zu viel gesagt, aber ist eine extrem unterhaltsame, selbstironische Person, die wirklich, also eine ansteckende Lache hat und man die ganze Zeit denkt, mein Gott, wie nett ist dieser Bill, der hat natürlich auch kein Glück in der Liebe, weil ihm das versagt blieb. Weil er so früh so ein Riesenstar geworden ist und so spät sein Coming-out hatte und so. Man fühlt einfach alles mit. Der Mann mag keine Behördengänge. Wer mag das schon? Er chillt die ganze Zeit auf Instagram und guckt sich irgendwelche Profile von irgendwelchen Männern an. Wer kennt's nicht? Also so, man fühlt den ganzen Tag mit Bill mit. Und die andere Überraschung, Tom, der wirklich langweilige Hip-Hop-Bruder, ist mit Heidi Klum zusammen und einfach so casual, seit Jahren leben die in Los Angeles und ist auch extrem nett, kümmert sich um die Hunde und kauft jeden Tag Obst und man denkt sich so, wow, okay, ist er wirklich ein netter Typ. Also es ist extrem, das zu gucken und zu sehen, es ist ein Hauch Politik da drin, genau so viel Politik, wie man erträgt. Also eben, sie gehen zum CSD und es geht auch um dieses Outing, das Coming Out, aber nicht zu viel. Es ist nur ein Hauch dramatisch und eben nur ein Hauch politisch. Ansonsten ist es einfach komplett menschlich und nahbar. Ich glaube, das ist auf jeden Fall das Geheimnis. Und ich habe mir gedacht, okay, das ist wirklich genau diese Form halt von Politik, die man so erträgt in seiner Abendunterhaltung. Deswegen funktioniert es so gut. Es ist jetzt nicht woke in your face. Also es gibt definitiv Serien auf Netflix, die sind da viel, viel härter, queer unterwegs, Heartstopper. Habe ich auch geliebt, aber ist natürlich ganz, ganz eindeutig, hat auch so einen leicht pädagogischen Anspruch zu zeigen, die ganze Gesellschaft ist jetzt, ist bereit für homosexuelle Beziehungen, für bisexuelle Beziehungen und so weiter. Die ganze Gesellschaft ist noch nicht bereit, wie wir am Rechtsruck auch sehen, aber Netflix gibt das manchmal ja so vor, als wäre das Universum schon extrem gesellschaftspolitisch fortschrittlich in dieser Hinsicht. Bei der Kaulitz-Doku gibt es so ein paar Widersprüche da drin und man sieht eben auch so Setbacks, nämlich auch die Bild-Zeitung wird zum Beispiel kritisiert dafür, dass sie in das Privatleben so eindringt und so weiter. Also es gibt so einen Hauch, einen kleinen Hauch auch Gesellschaftskritik, aber wirklich nur so leichter Zauber, der da so drüber schwingt. Ansonsten haben sie natürlich einfach dekadent wahnsinnig viel Geld, darum geht es auch, dass sie das Geld rauswerfen, wie die Verrückten, aber dass sie eben früher schon, das klingt an, in Armut aufgewachsen sind und deshalb ihre Mutter nie wirklich Waffeln gebacken hat und so. Also auch das, diese Magdeburger Kindheit schwingt auch ein klein bisschen mit. Man kann sich also auch da mit dem Erfolg, das ist ja auch immer schön, wie bei den Geissens zum Beispiel, wenn eigentlich Leute, die man im normalen Leben eher so als Assis bezeichnen würde, dass die dann superreich werden. Und da bekommt man dann selbst als Linke, die am liebsten sofort alle Superreichen besteuern würde und sagen würde, der Vermögenssteuer muss besser gestern als heute wieder eingeführt werden und sind irgendwie 380 Milliarden durch die Lappen gegangen, durch die Vermögenssteuer, die ausgesetzt wurde. In dem Fall denkt man sich, nein, lass sie einfach leben. Wir finden es doch eigentlich ganz sympathisch, dass sie so rumjetten können. Sonst hätten wir nicht diese Netflix-Doku. Also das ist der Zauber der Superreichen, die es irgendwie auch verdient haben. So zumindest kommt es einem vor. Das ist natürlich, es ist natürlich krasse Ideologie, also machen wir uns nichts vor. Aber man findet dazu einen menschlichen Zugang. Und mein Schluss, jetzt ich komme zum Punkt an dieser Stelle, mein Schluss dazu ist, dass die politische Linke da drin versagt, diese Themen wie Coming Out, Queerness und auch so diese Art von Karrieren und so weiter, wir schaffen es nicht, diese Dinge irgendwie menschlich nahbar auch schön darzustellen. Wahrscheinlich, weil wir es zum Teil zu hart theoretisieren, zu verkopft machen. In jedem Fall aber eben nicht dieses Nahbare haben. Also mir ist wie immer aufgefallen, dass man denkt, das ist so sympathisch, die könnten einem jetzt alles erzählen. Und ich glaube, das ist so ein Moment auch, wie Linkspopulismus, wenn er gut funktionieren soll, eigentlich sein sollte. Also dass wir Hyperpolitik auch nur dann durchbrechen, wenn wir vielleicht nicht immer die volle Kelle, Politik, Theorie, alles ist richtig, Superreiche sind scheiße, die ganze Zeit machen, sondern vielleicht auch so ein bisschen dosiert, vielleicht ein Ticken mehr wie die Kaulitz und Kaulitz-Doku und ein bisschen weniger wie, ich habe gerade ein Essay gelesen von Etienne Balibar im ND, 23 Minuten Lesezeit, kann man sich auch mal gönnen. Also vielleicht finden wir einen guten Mittelweg als politische Linke zwischen komplette, einfach nur seichte Unterhaltung mit 2% Politik. Aber vielleicht müssen wir auch nicht jedem zumuten, den Super-Essay zu lesen eines französischen Philosophen, um zu verstehen, was diese neue Volksfront bedeutet. Vielleicht können wir einen Mittelweg schaffen, das, was wir tun, das, was wir wollen, auch gesellschaftlich zu vermitteln. Weil in der Tat, das wäre meine These, dass die Kaulitz-Doku mehr für Anerkennung von Homosexualität getan hat als die politische Linke. Vor einem Millionenpublikum. Und das will was heißen, auch wenn es eben Reichtum verherrlicht. Aber ja, interessant. Also ihr müsst nicht alle Folgen gucken, aber so für den Eindruck, eine Folge ist auf jeden Fall ganz spannend. Und wir sind schon in den USA. Okay, das ist eine schlechte Überleitung, aber egal, wir lassen sie so stehen. In der letzten Woche war nämlich auch das erste Präsidentkandidatenduell. Donald Trump gegen Joe Biden. Und Das Ganze hatte vor allem einen Gewinner, nämlich das Internet, weil ganz viel Meme-Potenzial daraus entstanden ist. Also wer es von euch gesehen hat, Sleepy Joe, Joe Biden, der amtierende Präsident. Ich will nicht sagen, er hatte ein, zwei Aussetzer, sondern das gesamte Duell war wie ein Komplettaussetzer. Also er hatte Momente, es gab so Ausschnitte, die man sehen konnte, wo er wirklich 10 Sekunden lang in die Kamera starrt oder neben die irgendwo hin starrt, nichts mehr sagt. Das erinnerte an Szenen, die es jetzt auch schon in den letzten Wochen gab beim G7-Gipfel, bei internationalen Gipfeln, wo ausgerechnet Giorgia Meloni ihm den Weg weisen musste, weil er einfach willkürlich in eine andere Richtung gelaufen ist und nicht mehr mit den anderen Staatsoberhäuptern da dann einfach irgendwo stand in Reihe und Glied, sondern einfach weggelaufen ist. Und ich sage das jetzt so ein bisschen scherzhaft, natürlich steckt dahinter eine ernsthafte Krankheit, also vermutlich ist Joe Biden einfach dement und muss medikamentös behandelt werden. Es stand dann irgendwo in der Zeitung, Joe Biden ist nur zwischen 8 und 16 Uhr voll funktionsfähig, was wir, glaube ich, alle nachvollziehen können. Aber es ist ja das eine, nicht so ganz wach zu sein, das bin ich in manchen Sendungen auch nicht. Aber das andere ist ja so Komplettaussetzer zu haben und das ist in seinem Alter über 70 jetzt auch überhaupt nicht verwunderlich. Die Frage ist nur, tatsächlich sollte jemand wie er der Präsident, also wiedergewählt werden als Präsident, einer der mächtigsten Nationen dieser Welt, sollte er über die Streitkräfte bestimmen als Atommacht? Ich weiß es nicht. Also das war wirklich ein Desaster. Und wenn Donald Trump neben dir, der ja auch schon sehr, sehr alt ist, wenn der aussieht wie und spricht wie ein frischer Jungspund und im Verhältnis zu dir wirklich vital wirkt, dann hast du ernsthaft ein Problem. Und diese Memes, die es dazu gegeben hat, gingen auf jeden Fall um die Welt. Das heißt, es war jetzt auch für jeden ersichtlich. Das demokratische Establishment hat definitiv sich verzockt und gesagt, okay, wir können ihn nochmal ins Rennen schicken. Offenbar, wir können ihm irgendwelche Medikamente geben und ihn behandeln. Es geht nicht. Also es ist eigentlich erkennbar, dass es nicht mehr geht. Jetzt macht sich eventuell, man weiß es nicht genau, Kamala Harris, jetzt die Vizepräsidentin, wäre eine Option. Manche sprechen eben von Michelle Obama. Also man wird schon vielleicht irgendeine zweite Option finden, die gar nicht mal so schlecht wäre wahrscheinlich für das demokratische Establishment. Der Punkt ist nur, und das ist jetzt diese ganze Mimification, sagt man das so? Also diese ganze Das Ganze sich drüber lustig machen, verdeckt eigentlich den Punkt, dass, ich will nicht sagen, es ist relativ egal, wer in diesem liberalen Zentrum regiert, aber es ist natürlich sowieso ein Stab dahinter, der diese Geschicke lenkt. Also schon in den letzten Jahren war Joe Biden vermutlich nicht mehr ganz handlungsfähig. Trotzdem ist jetzt sind die USA nicht zusammengebrochen, sondern natürlich gibt es dahinter einen Stab, einen Apparat, der das Ganze hochhält. Und ich würde jetzt mal die These wagen, egal ob es Kamala Harris oder Michelle Obama machen, das Ganze wäre immer noch stabil. Das heißt jetzt nicht, dass der Präsident vollkommen egal wäre, weil er natürlich auch enorme Befugnisse hat. Im Übrigen auch gerade mehr dazugekommen sind, denn der Supreme Court hat jetzt in der gleichen Woche, wo dieser absolute Demenzausfall war, die wichtigere Nachricht ist, der Supreme Court hat gerade entschieden, also das oberste Gericht in den USA, dass der Präsident quasi immun ist, also jemand wie Donald Trump, auch rückwirkend alle Geschäfte so lenken kann, wie er will und nicht belangt werden kann. Das ist also eine enorme Ausweitung der Handlungsfähigkeit des US-Präsidenten. Joe Biden hat erklärt, er wird natürlich im Rahmen des Rechtlichen und Moralischen bleiben. Er wird dieses Dekret nicht ausnutzen und diese Form von Immunität, die dem Präsidenten da gestattet ist, vor dem Gesetz. Also er steht dann über dem Gesetz, das darf eigentlich nicht sein. Und das ist eine wahnsinnig weitreichende Entscheidung des Supreme Court, die eben nicht nur jemanden wie Donald Trump, der so erratisch regiert, sondern halt auch der Demokratischen Partei eigentlich einen enormen Machtzuwachs gibt. Kann man natürlich sagen, okay, schön, dass Joe Biden sagt, er nutzt das nicht aus. Theoretisch und in Krisenfällen kann das aber immer wieder anders aussehen. Das heißt, das ist eigentlich die darunterliegende viel, viel wichtigere Entscheidung, weil sie halt egal welchem Präsidenten eine viel höhere Macht gibt. Und insofern ist es fast, wie gesagt, egal, wer Joe Biden nachfolgen wird. Es kann jetzt sein, dass die Demokraten das noch versuchen, in die Länge zu ziehen, dieses Theater. Die Amerikaner sind ja auch sehr gut da drin. Also selbst die engsten Berater unter den Demokraten, selbst Barack Obama hat sich eingeschaltet und gesagt, es lief jetzt nicht gut, aber jeder hat mal einen schlechten Tag. Also sie versuchen, die Fassade noch aufrechtzuerhalten, worin Amerikaner ja wirklich gut sind. Es ist aber jetzt für die ganze Welt ersichtlich und das Internet ist da ja eben gnadenlos und hat das gezeigt. Ich kann mir also nicht vorstellen, dass das weiter über den Sommer vielleicht noch geht, aber dass es sich bis November, bis zu den Wahlen hinzieht, kann ich mir kaum vorstellen. Und das heißt, wenn die Demokraten klug sind, werden sie in den nächsten Wochen eine andere Option aufbieten. Für Donald Trump ist das natürlich auch ein Geschenk, weil er einfach sagen kann, guckt, wie blöde sind die Demokraten. Er ist eh ganz gut im Rennen, das liegt aber auch und vor allem daran, dass Joe Biden auch Unterstützung verliert, wegen seiner Position jetzt auch in dem Gaza-Krieg, wegen der Unterstützung Israels. Da sind eben viele auch linke, linksliberale Wählerinnen brechen ihm da weg, aber auch so, was die Krisenbearbeitung angeht, trotz des Inflation Reduction Act. Also der Widerstand wächst gegen Joe Biden und das nicht nur oder nicht hauptsächlich, weil er offensichtlich nicht mehr fähig ist, dieses Amt auszuführen, sondern weil das liberale Zentrum nicht mehr fähig ist, mit den Krisen dieser Zeit umzugehen, mit den Kriegen dieser Zeit umzugehen und auch offensichtlich nicht in der Lage ist, die Frustration der Bevölkerung wirklich aufzugreifen, auch wenn man sagen muss, dass das das Stabilisierungspaket der USA weitaus stärker war und weitreichender als in Deutschland zum Beispiel. Dennoch nicht ausreichend. Das liberale Zentrum ist systematisch oder strukturell nicht in der Lage, die Krisen zu bearbeiten und das erkennt man jetzt sehr, sehr gut. Diese Demenzausfälle sind eigentlich nur die Spitze des Eisbergs, was dieses sehr, ich sag mal, fossile Establishment der Demokraten ausmacht und das befördert eigentlich vermutlich eine zweite Amtszeit von Donald Trump. Aber wir werden es sehen. Gleichzeitig, und das daran sieht man, dass das liberale Zentrum nicht nur in den USA strauchelt, sondern eben auch in Frankreich. Ich habe es jetzt schon die letzten beiden Wochen immer wieder aufgerufen, denn die ausgerufenen Neuwahlen waren ja tatsächlich eine Überraschung in Frankreich. Und jetzt vergangenen Sonntag war der erste Wahlgang und es ist das passiert, was man befürchtet hat. Die Rechten um Marine Le Pen, das Rassemblement National, hat gewonnen, hat sich deutlich durchgesetzt. Und die Welt hat dazu einen Artikel geschrieben, der ziemlich gut zusammenfasst, was das Problem ist mit wie man den Rechtsruck unterschätzt. Und zwar titelte die Welt der vermeintliche Rechtsruck in Klammern, ist eine Chance für Europa. Für Liberale ist Faschismus auch nur eine dornige Chance auf dem Weg zum freien Markt. Also es ist schon ein Wahnsinn, wie man dieses Ergebnis deuten kann. Aber es ist eigentlich eine Wiederholung, die man schon bei den Präsidentschaftswahlen gesehen hat, wo auch Marine Le Pen drohte zu gewinnen. Und da haben auch alle Kommentatoren schon vor einigen Jahren, da hieß es noch nicht die linke Volksfront, aber da war es eben Jean-Luc Mélenchon, der angetreten ist gegen Marine Le Pen auch. Und da haben alle gesagt, das ist genauso schlimm, rechts wie links, beides schlimm. Wir haben hier unter den Linken sind irgendwelche Islamfanatiker und Steuerhysteriker und alles nur Verrückte bei den Linken. Es kam jetzt auch wieder das Argument, unter den Linken gibt es nur Antideutsche, was für unser Ohr ein bisschen witzig klingt, weil Antideutsche in unserem Kontext was ganz anderes bedeuten. Es bedeutet hier nur, die französische Linkspartei ist gegen die deutsche Hegemonie in Europa, was ja erstmal legitim ist. Und insofern wird, und das ist jetzt wirklich wieder ein interessanter Turn in der Presselandschaft, wird einerseits schon vor dem Rechtsruck gewarnt, also jetzt nicht bei der Welt, aber ansonsten sehen viele doch schon die Realitäten. Also krass, wie Marine Le Pen sich durchgesetzt hat, wie Macron sich verzockt hat, das ist schon die einhellige Meinung. Aber im weitesten Sinne zwischen konservativen, liberalen Zeitungen wird eben auch gesagt, auch die Linken sind ein gleichwertiges Problem. Das heißt, wir können jetzt auf gar keinen Fall die Linken unterstützen. Das Problem ist nur, dass das liberale Zentrum tatsächlich sehr weit abgeschlagen verloren hat. Also in ganz, ganz vielen Wahlbezirken nur auf den dritten Platz gekommen ist. Das heißt, nicht mal in die Nähe der Stichwahl gekommen ist. Es ist jetzt in der zweiten Runde so, am 7. Juli, dass man ab 12,5% sich potenziell ist man dann berechtigt, zu dieser Stichwahl zu gehen, aber politisch, wenn es dieses Dreiecksverhältnis gibt, starke Rechte, starke Zweitplatzierte, also eben in manchen Wahlbezirken wirklich nur knapp dahinter, wenige Prozentpunkte hinter den Rechten und dann meist relativ abgeschlagen auf dem dritten Platz eben das, die Liberalen. Und jetzt wäre es politisch, und so war es auch bei den Präsidentschaftswahlen zuletzt, muss man sagen, man zieht sich zurück in dieser Dreieckskonstellation. Und Jean-Luc Mélenchon hat es auch gleich gesagt, in den Wahlbezirken, wo wir nur Drittplatzierte sind, werden wir unsere Kandidierenden zurückziehen und unsere bürgerlichen Rechte dieser bürgerlichen Koalition, dieser republikanischen Koalition Ausdruck verleihen, indem wir sagen, wir unterstützen dann die Kandidaten der Liberalen. Andersherum ist das nicht ganz so eindeutig. Es gab am Wahlabend schon Signale der Liberalen, die gesagt haben, wir tun das auch, wir ziehen auch unsere Kandidaten zurück, aber nicht in jedem Wahlbezirk. Das guckt man sich jetzt ganz genau an. Also es gibt da unterschiedliche Stimmen, auch unter den Liberalen. Insofern ist es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ganz sicher, ob das tatsächlich passiert. Also das wird sich jetzt hoffentlich klären und auch in den meisten Fällen vielleicht auch so sein, dass die Liberalen im Verhältnis zu den letzten Wahlen eingestehen müssen, dass sie verloren haben. Und das bedeutet, oder das kann bedeuten, wenn das einigermaßen funktioniert mit dieser, wenn auch merkwürdigen, aber Koalition zwischen Liberalen und Linken, die sich dann einigen, in der Stichwahl könnte es dazu kommen, dass die Rechten, dass Marine Le Pen zumindest nicht die absolute Mehrheit bekommt. Das wäre unter den gegebenen Voraussetzungen ein Gewinn. Sie könnte sich auf eine Minderheitenregierung einstellen, denn es ist auch so, dass die Konservativen, die jetzt ja wirklich weit abgeschlagen waren auf dem vierten Platz, aber es gibt sie noch, dass die Konservativen relativ freimütig gesagt haben, sie unterstützen eigentlich die Rechten und sie würden auch dazu aufrufen, sie zu wählen. Das ist also, wenn man in Deutschland noch über die Brandmauer spricht, in Frankreich ist sie absolut inexistent, komplett eingebrochen. Die Vorherrschaft des Rassemblement National ist so enorm, dass die Konservativen eigentlich keine Rolle mehr spielen. Also man müsste sich das wirklich so vorstellen, als würde Friedrich Merz dazu aufrufen, in einer Stichwahl dann die AfD-Kandidaten zu unterstützen. Das ist schon ziemlich krass, muss man sagen. Umso wichtiger wird jetzt eigentlich die Bedeutung auch dieser neuen Volksfront, über die ich auch in den letzten Wochen öfter gesprochen habe, bei allen Problemen, die diese Volksfront mit sich bringt, bei allen internen Zerwürfnissen auch, ist das so ein historischer Moment, wo sogar die letzten Liberalen oder vernünftige Liberale eben verstehen, dass sie zurückstehen müssen. Und es ist ein historischer Moment, weil man eben sieht, die Alternative zum Faschismus ist nicht mehr das liberale Zentrum. Und das ist das, was man in der letzten Woche eindeutig gesehen hat. Sowohl in den USA als auch in Frankreich hat sich das gezeigt, dass so wie das liberale Zentrum regiert und reagiert auf die Krisen, es nicht in der Lage ist. Und in einem Beitrag im Freitag hat das der Lutz Herden ganz gut beschrieben, wie ich finde. Die Bevölkerung hat jetzt ihr demokratisches Recht genutzt, dieser Frustration Ausdruck zu verleihen. Das muss uns nicht gefallen. Das ist sogar politisch total verhängnisvoll. Hängt aber eben immer auch mit der Schwäche der Linken zusammen, die nicht in der Lage war, diesem liberalen Zentrum eine andere Alternative entgegenzustellen. Und deswegen die objektiven Bedingungen befördern die Rechten, befördern den Aufstieg der Rechten, die Medien befördern das zum Teil, aber auch die Öffentlichkeiten, Social Media, unser gesamtes Verhalten, wie wir mit Politik umgehen, befördert den Aufstieg der Rechten. Aber es ist eben auch immer eine Schwäche der Linken, dieses liberale Zentrum anzugreifen. Im Moment scheitert es im Wesentlichen an sich selbst. Das ist vielleicht das, was man auch über die deutsche Ampelregierung sagen kann, auch wenn es jetzt in dieser Folge nicht so sehr darum ging, aber vielleicht ja in den nächsten Folgen immer mal wieder auch um deutsche Politik. Jedenfalls diese Woche der Blick über den Atlantik beziehungsweise in unser Nachbarland zeigt doch sehr, sehr deutlich, dass das, was wir schon vor einigen Jahren gesagt haben, die Mitte zerfällt, es zerfällt nicht ganz, aber sie ist zumindest kurz vorm Einschlafen und kurz vorm Wegnicken. So kann man es vielleicht sagen. Ich hoffe, ihr seid jedenfalls jetzt in dieser Folge nicht eingeschlafen. Zur Krise der politischen Linken habe ich ja keine Extra-Folge gemacht nach den Europawahlen, weil ich ja selbst Kandidatin war. Ich habe das aber in einer anderen Rolle, in einem anderen Jacobin-Podcast gemacht. Auch wenn ich dort auf dem gleichen Stuhl sitze wie hier, bin ich dort in einer anderen Rolle. Also ihr könnt die Folge von dem Jacobin-Podcast Jacobin Weekly mit Lauren Ballhorn nochmal anschauen. Da spreche ich eingehender auch über die deutsche Linkspartei. Also jeder, der das hier vermisst bei Hyperpolitik, kann gerne auf dem gleichen Kanal auf YouTube einfach diese Folge ansehen. Da spreche ich eben nicht als Moderatorin, sondern als Kandidatin, falls euch das interessiert. Und weil ich ja jede Folge beende mit einer positiven Aussicht, möchte ich euch einfach schon wieder in mein Wochenende mitnehmen, in meine Freizeitbeschäftigung, denn ich fahre nach Graz zur KPÖ, zum Jugofester. Und denkt ihr euch, okay, interessiert mich natürlich überhaupt gar nicht, was du an deinem Wochenende machst, aber der politische Aspekt daran ist, und das ist das, was eben auch viele Linke immer wieder sagen, und wir haben so wenig Feste und warum haben wir keine politische Kultur? Ja, eben, das ist der vorpolitische Raum, den Linke oftmals vermissen lassen. Das hatte ich ja schon am Anfang angedeutet bei dieser Kaulitz-Doku, dass wir fürs Gefühl oftmals nicht so viel aufwarten und vielleicht zu viel Politik ins Gesicht machen. Und bei diesem Jugofest, da ist es halt so nett, also wer mich kennt, weiß, oder wer mir auf Instagram folgt und weiß, wie viel Jugopop ich konsumiere, der weiß, dass es kaum etwas Schöneres für mich geben kann, als den ganzen Abend leckeres Essen und Jugopop zu hören und ein ganz klein bisschen Kommunismus. Also wirklich nur so minimal Politik, 5%, aber eigentlich geht es nur darum, gute Laune zu haben, sehr, sehr tolle Musik zu hören und eben auch ein bisschen, das ist ja nicht nationalistisch, sondern es ist im besten Sinne wirklich einfach, hat es so eine Art von regionalem Charme, einfach natürlich, weil viele Zuwanderer aus dem ehemaligen Jugoslawien halt auch kommen. Also es ist jetzt keine random Party für Leute, die wie ich irgendwie so einen kleinen Tick haben mit Jugopop, sondern tatsächlich Menschen, die aus dem ehemaligen Jugoslawien kommen, aus den Balkanstaaten und dann eben auch ihre Kultur dort feiern und man gemeinsam diese Kultur feiert, weil man sie einfach mag. Also man könnte sich das eben so vorstellen, als würden wir jetzt ein kurdisches Fest feiern oder mit der vietnamesischen Community irgendwie ein schönes Fest feiern. So etwas in der Art, und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was helfen kann und was schön ist, auch gegen diesen politischen Verdruss, um überhaupt wieder Menschen in den Bereich von Politik zu bekommen. Also eben nicht gleich zu sagen, du musst jetzt mal Parteimitglied werden und eine Kaderschulung durchmachen, sondern einfach zu sagen, es gibt hier einen Ort, da wird auch deine Kultur anerkannt, deine Sprache. Das hat einfach eine Form von internationaler Solidarität, ohne dass sie jetzt so zur Schau gestellt werden müsste, oder es ist kein Bekenntnis, sondern es ist einfach eine gemeinsame gelebte Praxis. Und ich glaube, einen Ticken mehr davon, ich weiß, es gibt es auch schon in der deutschen Linken natürlich, aber ich glaube, noch einen Ticken mehr davon wäre nicht schlecht, um wieder etwas mehr in Richtung Massenpublikum zu gehen und etwas weniger darin, eine kleine Gruppe zu sein, die sich selbst genügt. Insofern feiert gern wieder Feste oder organisiert Feste. Ich komme da gern vorbei, und in diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Woche, wenn die Parlamentswahlen, wenn die Stichwahlen in Frankreich vorbei sind. Wir sind alle sehr gespannt, sind auch sehr gespannt natürlich, wer weiter in der EM kommt, und ich hoffe, ihr habt eine gute Woche und bis dann.
Das war Hyperpolitik. Wenn du Ines unterstützen willst, abonniere das Magazin über den Link jacobin.de/hyperpolitik. Vielen Dank.